Hallöchen, schön, dass du hier bist. Wir veröffentlichen hier in den nächsten Wochen ein paar ausgewählte Folgen. Wenn du 300 weitere Fälle hören möchtest, dann komm doch gerne rüber zu Podimo.
Menschen und Monster. Ein Podcast über wahre Verbrechen und ihre Hintergründe.
Hallöchen.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich bin Maren.
Und ich bin Stefanie.
Hallo Stefanie.
Hallo Maren. Happy New Year.
Yay. Frohes neues Jahr an dich. Und auch an...
An mich.
Ja, auch an mich, aber auch an alle lieben Monstis da draußen. Es ist das neue Jahr und wir sind zurück.
Ja, wir sind zurück. Wir hatten eine kleine Mini-Pause, die uns auch ganz gut getan hat, würde ich sagen.
Ja, wie viele Bücher hast du gelesen in der Mini-Pause?
5, 6.
Oha. Und Stefanie hat mir auch schon prophezeit, im neuen Jahr sind es bisher auch schon 2 komplett durchgelesen, aber auch 2, die quasi durchgelesen sind.
Also ja, mein Ziel für dieses Jahr sind 100 Bücher.
Oha, okay.
Dieses Jahr genau 50 gelesen, aber ich habe halt auch die erste Hälfte des Jahres recht wenig gelesen und habe die Hoffnung, dass ich das verdoppeln kann.
Wow.
Man muss ja Ziele setzen.
Ja, finde ich schön und ich finde, das ist auch ein ganz cooler Vorsatz fürs neue Jahr. Das ist jetzt ja kein offizieller Neujahrsvorsatz, oder ist es das?
Nee, ein Jahresziel.
Ja, also ich habe mir auch ein Jahresziel gesteckt. Ich möchte jetzt quasi jeden Monat ein super süßes Foto von Chonky machen und das ausdrucken und dann habe ich am Ende quasi 12 richtig süße Fotos. Ich könnte auch so Employee of the Month irgendwie drüber schreiben. Ich glaube, ich will einfach so ihn so jeden Monat einmal ablichten.
Okay.
Like one of the French girls.
Du kannst ihn auch zeichnen.
Ja, ich muss auch sagen, seitdem du mir dieses T-Shirt geschickt hast,
ja, das hat uns jemand zugeschickt.
Das habe ich mir schon gedacht, was uns jemand über Instagram zugeschickt hat, nenne ich ihn jetzt die ganze Zeit Count Chonkula.
Nice, aber das T-Shirt ist geil, ne?
Ja, und ich finde, weil Chonky ja auch ein Zahn fehlt und er dann häufig so ein bisschen aussieht wie so ein kleiner Vampir, wenn ihm so der Zahn so rausguckt, dass sowas in die Richtung auf jeden Fall mal als Design angedacht werden sollte bei uns.
Oh ja, ich bin dabei.
Ja, Stefanie, und mit dem hoffentlich neuen, coolen 2025, weil ich finde, 2024 war schon okay, aber hatte auch so seine Höhen und Tiefen, starten wir jetzt in einen neuen Fall. Und du hast mir schon prophezeit, dass dieser ein wenig ausufernder ist als sonst.
Ja, wir haben recht viel gleich zu besprechen. Ich will vorab auf jeden Fall einmal eine Triggerwarnung geben. Und das Ganze so ein bisschen in einen aktuellen Kontext setzen. Denn ihr habt den Folgentitel ja schon gesehen. Wir sprechen heute über die Amokfahrt von Trier, die 2020 passiert ist. Und ich hatte diesen Fall wirklich schon seit mehreren Wochen auf meiner Liste. Und dann ist ja was ganz Ähnliches jetzt in Magdeburg passiert. Also auch dort ist jemand mit seinem Auto auf einen Weihnachtsmarkt gefahren, hat da ganz, ganz viele Menschen verletzt. Es sind 5 Personen gestorben. Und da habe ich dann schon erstmal überlegt, ob ich den Fall jetzt gerade überhaupt machen kann, weil die beiden sich so ähnlich sind und weil das in Magdeburg gerade erst passiert ist. Aber ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, jetzt darüber zu sprechen, denn so ähnlich die Taten an sich natürlich sind, ist es halt trotzdem etwas in Trier, was für Trier einfach sehr krasse Folgen hatte und auch ein Fall, der abgeschlossen ist in dem Sinne. Es gibt eine Verurteilung und vielleicht auch von der Hinsicht gar nicht so schlecht darüber zu sprechen, weil es nochmal vielleicht so einen kleinen Abschluss gibt, den es natürlich jetzt in Magdeburg noch nicht geben kann, weil das gerade erst passiert ist. Ja, aber zur Triggerwarnung. Ich persönlich habe in der Recherche irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft ich geheult habe.
Oh, okay.
Weil solche Taten einfach nochmal was ganz anderes sind. Wir haben ja, das ist jetzt auch schon wahrscheinlich 3 Jahre her, auch hier schon mal über die Amokfahrt von Münster gesprochen, die hier bei uns passiert ist. Und auch da war es, glaube ich, schon sehr emotional, weil es ist jetzt nicht der klassische, in Anführungszeichen, Mordfall. Wir haben jetzt niemanden, der, sagen wir mal, aus Habgier oder aus welchen Gründen auch immer Eifersucht hingeht und jemand anderen umbringt, sondern wir haben eine Person, die komplett wahllos so viele Menschen wie möglich eigentlich verletzen und töten möchte. Und diese Wahllosigkeit ist, glaube ich, das, was einem dann so nahe geht. Mir geht dieser Fall oder solche Amok-Taten generell gehen mir anders nahe als ja, andere Mordfälle.
Ja, ich glaube, nicht nur die Masse an Menschen, die bei so einem Anschlag getroffen wird, ist fatal, weil letztlich, wenn eine einzelne Person oder auch wenn es zum Beispiel irgendwie mehrere Personen aus einer Familie sind, die jetzt umgebracht werden, das ist für diese Familie, für deren kleinen Kreis grausam, total schlimm und trotzdem können viele Leute nicht verstehen, wie sich das anfühlt, weil das so fern von ihnen ist, weil das nichts mit ihnen zu tun hat. Aber alles, was jetzt in solchen banalen Alltagssituationen passiert, du bist auf dem Weihnachtsmarkt, du bist in der Stadt unterwegs oder, das, was wir irgendwie alle so häufig machen, wo niemand mit etwas Bösem rechnet und dann dennoch in so einen Abgrund mit reingezogen wird, das ist dann doch nochmal anders gruselig und das betrifft dann halt auch sehr viel mehr Leute. Also letztlich ist es egal, ob das jetzt in Magdeburg passiert ist. Die Leute werden garantiert in den Tagen danach in jeder Stadt in Deutschland mit einem ganz komischen Bauchgefühl vielleicht in größere Menschenmengen reingegangen sein.
Ja, auf jeden Fall. Also zum einen ist es eben dieses, du wähnst dich in Sicherheit, weil schlimme Dinge passieren eben nur anderen. Mhm. Und merkst dann durch solche Taten, das kann jedem passieren. Und bei so Mordfällen, wo eben bestimmte Personen getötet werden, klar, wenn das jetzt als Motiv vielleicht mordlos ist, dann kann es auch da, also dann ist das Opfer zufällig. Dann geht es nicht um diese Person, weil die hat mir das und das getan oder die möchte ich töten, sondern es geht da vielleicht dann auch eher um zufällige Opfer. Nichtsdestotrotz lässt sich in diesen Fällen ja eher noch ein Muster erkennen. Also man kann, und das ist, glaube ich, auch einer der Gründe, warum wir True Crime so gerne hören, eben ein Muster erkennen, ein Motiv erkennen. Man kann vielleicht verstehen, warum dieses Opfer gewählt wurde. Und das trägt ja dazu bei, dass man sich selber sagt, das kann mir nicht passieren, weil ich zum Beispiel keine blonden Haare habe oder weil ich keinen Partner habe, der mich vielleicht töten könnte oder so. Also man zieht für sich vielleicht immer so ein bisschen etwas raus, was einem selber Sicherheit gibt. Und in diesem Fall oder bei solchen Fällen ist das einfach nicht möglich.
Ja, das hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Und ich bin gespannt auf den Fall. Ich habe das natürlich damals schon auch mitbekommen. Ich glaube, wie bei allen solchen Taten, auch dass das jetzt in New Orleans auch schon wieder passiert ist oder die Person, die mit dem Bagger jetzt kürzlich hier durch Deutschland gefahren ist. Okay, das hat Stefanie nicht mitbekommen. Da hat jemand einen Bagger geklaut und hat diverse Fahrzeuge, unter anderem auch eben die Polizei gerammt und diese Person wurde dann erschossen, um ihn zu stoppen, weil ich denke, mit so einem Bagger, das dürfte jedem klar sein, kannst du eine ganz andere Welle der Verwüstung irgendwie auslösen und du bist viel unberechenbarer, du bist nicht so leicht zu stoppen zumindest. Und du kannst halt viel anrichten.
Okay, nee, davon habe ich wirklich gar nichts mitbekommen.
Okay, ja. Also solche Sachen, die sprechen sich in der Regel rum. Aber ich muss auch sagen, nach dem, was jetzt in den letzten Tagen, vor allem auch mit Silvester und den ganzen Böllereien, den abgefackelten Wohnungen, Autos und den verstorbenen Menschen da los war. Also ich glaube, es ist wirklich nochmal Ende 2024 einiges passiert, was dafür gesorgt hat, dass andere Sachen vielleicht ein bisschen in den Hintergrund geraten sind.
Ja, wenn du soweit bist, dann starten wir. Manchmal kann ein Moment, nur wenige Sekunden, ein ganzes Leben verändern. Und in unserem heutigen Fall wird innerhalb von 4,5 Minuten nicht nur ein Leben maßgeblich verändert, sondern das von gleich mehreren 100 Menschen. Wir begeben uns heute nach Trier. Das ist eine Stadt in Rheinland-Pfalz mit 112.000 Einwohnern in der Nähe zur Grenze zu Luxemburg. Wir haben ja kürzlich bei Kaltblütig erst über Trier gesprochen. Das heißt, ja, ich will jetzt nicht quasi alles wieder ausrollen, was ich da auch schon gesagt habe. Wir haben da über den ungelösten Mord an Beatrix Hämmerle gesprochen, falls du dich daran erinnerst. Aber wir wissen ja auch, dass nicht jedes Monsti auch kaltblütig hört. Deswegen gucken wir uns die Szenerie jetzt mal einmal so ein bisschen an. Trier gilt als älteste Stadt Deutschlands und wurde damals von den Römern gegründet. Und diese Einflüsse findet man vor allem auch noch in der Architektur heute noch in der Stadt. Die haben ein Wahrzeichen, das ist die Porta Nigra oder auch das Römertor. Und es gibt mehrere Bauten noch aus dieser Zeit in Trier, die wurden zum Teil zum UNESCO-Welterbe erklärt. Eben auch diese Porta Nigra, aber auch der Dom und ein Amphitheater. Also es scheint so von den Bildern her und von Erzählungen von Menschen, die eben dort schon mal waren, die ich kenne, eine sehr schöne Stadt zu sein. Trier ist eine Studentenstadt, aber ist ja trotzdem nicht groß. 112.000 Einwohner, ja, es ist eine Stadt, aber ist jetzt keine Großstadt. Und es hat daher schon ja noch so ein bisschen diesen Dorf- oder Kleinstadtcharakter. In der Innenstadt gibt es den Hauptmarkt. Das ist so ein großer Platz in der Fußgängerzone, der umgangssprachlich auch das Wohnzimmer Triers genannt wird. Und genau dort haben sich am 1. Dezember 2020 schreckliche Szenen abgespielt. Der 62-jährige Alois S. nimmt an diesem frühen Nachmittag einen Arzttermin in der Innenstadt von Trier wahr. Er ist pensionierter Polizist, ist immer voller Tatendrang und sehr aktiv. Er unternimmt gerne Fahrradtouren und ist generell gerne draußen. Zu der Zeit ist er dabei, einen Wanderpfad in der Nähe seines Hauses auszubauen und kommt häufig von oben bis unten mit Schlamm bespritzt, aber glücklich zu seiner Ehefrau nach Hause. Alois will die Zeit nach dem Arzttermin nutzen. Er ist ja jetzt schon mal in der Stadt und möchte Weihnachtsgeschenke für seinen Enkel einkaufen. Bis Weihnachten sind es noch ein paar Tage hin, aber was man hat, das hat man. Der 1. Dezember ist in diesem Jahr ein Dienstag. Die Corona-Pandemie ist längst nicht ausgestanden. Die Regeln dafür wurden erst wenige Wochen zuvor wieder verschärft. In der Innenstadt von Trier ist es daher ruhiger als sonst um diese Zeit. An einen Weihnachtsmarkt war jetzt nicht zu denken. Trotzdem sind einige Bummelnde mit Masken in der Stadt unterwegs. Man hält Abstand. Es ist genau 13.46 Uhr, als das Grauen seinen Lauf nimmt. Entlang der Fußgängerzone werden Schreie laut. Man hört einen aufheulenden Motor. Panik macht sich breit. All das geht vermutlich so schnell, dass die meisten Passanten gar nicht verstanden haben, was da gerade passiert. Alois S. ist da gerade auf dem Hauptmarkt unterwegs und als er sich in Höhe des DM-Marktes befindet, wird er plötzlich von hinten erfasst. Ein Auto hat ihn mit voller Geschwindigkeit gerammt und er ist nicht der Einzige. Das Auto, ein grauer SUV, hat bereits eine Schneise der Verwüstung hinter sich gelassen und setzt seine Fahrt unbeirrt fort. Alois fliegt durch die Luft. Als er landet, ist er bewusstlos. Auf dem Hauptmarkt und in der angrenzenden Fußgängerzone verwandelt sich die Stimmung innerhalb weniger Sekunden von besinnlich und vorweihnachtlich zu blankem Entsetzen. Und da ist Leid. So viel Leid. Schreie werden laut. Von Verletzten, aber auch von Augenzeugen, die gerade Bilder gesehen haben, die sie ihr Leben lang nicht mehr vergessen werden. Zu diesem Zeitpunkt weiß niemand, was hier eigentlich vor sich geht. Viele Leute in den Geschäften haben nur das Auto vorbeirasen sehen und dann die Verwüstung auf der Straße. Manche von ihnen haben auch gesehen, wie Menschen angefahren oder überfahren wurden oder wie sie durch die Luft flogen. Und keiner von ihnen wird diese Schreie vergessen. Einige der Augenzeugen berichten, dass das Auto im Zickzack gefahren ist und gezielt auf Menschen zugehalten hat. Hinterlassen hat es eine Spur der Verwüstung auf letztendlich 800 Metern. Auslagen vor Geschäften sind überall verstreut, Menschen liegen am Boden, manche von ihnen sind tot, andere schwer verletzt. Diese Situation ist für das Gehirn schwer zu begreifen. Doch viele Leute eilen den Verletzten sofort zu Hilfe. Um 13.47 Uhr geht der erste Notruf bei der Polizei ein. Ab da sind alle Leitungen belegt. Ein Streifenwagen in Zivil hatte den Anfang der Todesfahrt mitbekommen und sich an die Fersen des SUVs geheftet. Der Wagen rast jedoch zum Teil mit 80 km/h durch die Fußgängerzone und die Beamten können in diesem Tempo jetzt nicht folgen, ohne weitere Menschen zu gefährden. Alle verfügbaren Einsatzkräfte werden in die Trierer Innenstadt geschickt. Da gerade Schichtwechsel ist, halten sich besonders viele Polizisten im Dienst in Trier auf. Auch die Feuerwehr wird sofort über die Lage informiert. Es weiß immer noch niemand, was genau eigentlich vor sich geht. Nur eins kristallisiert sich heraus, es gibt zahlreiche Verletzte. Also werden umgehend so viele Rettungskräfte wie möglich losgeschickt. Aus rettungsdienstlicher Sicht spricht man da von einem MANF, einem Massenanfall an Verletzten. Und in einer solchen Lage ist es so, dass die zur Verfügung stehenden Rettungsmittel im Regelrettungsdienst nicht die Anzahl an Patienten abdecken können. Es gibt ein bestimmtes Vorgehen in solchen Fällen, bei dem die ersteintreffenden Fahrzeuge die Verletzten erstmal sichten und kategorisieren, also nach bestimmten Kriterien quasi einstufen, wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Patient überlebt. Und erst dann geht es eben weiter damit, dass die einzelnen Patienten zugewiesen und behandelt werden. Es gibt da auch feste Abläufe, wie das mit den Krankenhäusern dann funktioniert. Hier in Münster haben wir zum Beispiel ein Konzept, dass also welches Krankenhaus wie viele Patienten aus welcher Farbkategorie aufnimmt und so. Und das ist natürlich gerade in diesen ersten Sekunden unfassbar stressig und überfordernd auch für die Einsatzkräfte, weil so viel gleichzeitig beachtet und getan werden muss. Aber vor allem ist dieser Einsatz in der Situation auch alles andere als sicher, weil ja noch gar nicht klar ist, was Sache ist. Also die Möglichkeit, dass es sich um einen Terroranschlag handelt, die steht natürlich im Raum. Aber die Einsatzkräfte warten nicht die Entwarnung der Polizei ab, sondern sie machen sich sofort daran, den Verletzten zu helfen. Aber sie sind nicht die einzigen. Vor Ort sind schon zahlreiche Ersthelfer, die das Geschehen beobachtet oder durch den Lärm darauf aufmerksam geworden sind. Darunter sind eine Ärztin und ein Arzt, die ihre Praxen am Hauptmarkt haben und die durch das Schreien aufgeschreckt wurden. Sie liefen sofort nach draußen, um zu helfen und kümmern sich jetzt um einige der Patienten. Vom Feuerwehrchef wurde auch Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe unmittelbar nach dem Geschehen über die Lage informiert. Er zögert nicht lange und macht sich auf den Weg zum Hauptmarkt, der nicht weit von seinem Büro wegliegt. Was der Bürgermeister dort sieht, gleicht einem Schlachtfeld. Besonders prägt sich ihm eine junge Frau ein, die auf dem Boden liegt. Wenige Meter neben ihr steht ein Schuh, den sie verloren haben muss. Sein erster Impuls ist es, ihr den Schuh wieder anzuziehen. Den braucht sie doch, denkt er. Doch dann wird ihm klar, dass die Frau, eine 25-jährige Jurastudentin, diesen Schuh nicht mehr braucht. Sie ist tot. Nur wenig später wird der Bürgermeister von Polizisten umringt, die ihm erklären, dass sie jetzt für seinen Schutz zuständig sind, denn man weiß eben immer noch nicht, gibt es nur einen Täter, kommt da noch was? Es ist absolut nicht sicher in dieser Situation. Während die Rettungskräfte sich in der Fußgängerzone um zahlreiche Personen kümmern, geht die Verfolgung des Täters für die Polizei weiter. Anhand der Notrufe lässt sich die Route des SUVs nachvollziehen. Sie führt von der Brotstraße über den Hauptmarkt, über die Semionstraße bis hin zur Porta Nigra. Dort biegt der Wagen rechts auf die Straße ab und hält wenige Meter später rechts am Straßenrand. Ein Mann steigt aus, zündet sich eine Zigarette an und lehnt sich gegen sein Auto. Passanten bemerken, dass der Wagen vorne stark beschädigt ist und sogar noch Reste einer Handtasche am Scheinwerfer hängen. Sie rufen die Polizei, weil sie davon ausgehen, dass er einen Unfall hatte. Und nur Sekunden später halten mehrere Streifenwagen davor und daneben an, also neben seinem Auto. Der Mann, der an dem Wagen lehnt, grinst sie an. Er leistet keinen Widerstand, als sie ihn zu Boden bringen und das Kennzeichen überprüfen. Bange Sekunden vergehen, dann kommt die Bestätigung, ja, das ist das richtige Auto. Der Täter ist gestoppt. 4,5 Minuten sind vergangen, seit der erste Notruf eingegangen ist. 4,5 Minuten, die Trier für immer verändert haben. In der Fußgängerzone bleibt eine Schneise der Verwüstung zurück. Ein 45-jähriger Zahnarzt hat seine Praxis in der Trierer Innenstadt. Er will an diesem Tag seine Mittagspause mit seiner Familie verbringen. Er und seine Frau haben bereits einen Sohn, der ist 1,5, aber vor 9 Wochen ist auch noch eine kleine Tochter dazugekommen. Seine Frau kommt ihn daher in der Mittagspause mit den Kindern besuchen. Sie wollen eine kleine Runde spazieren gehen. Als sie in Höhe des Hauptmarktes sind, rast der SUV heran. Er trifft den Zahnarzt und den Kinderwagen, den er gerade schiebt. Das Baby ist vermutlich sofort tot. Der 45-Jährige robbt noch ein paar Meter in Richtung des Brunnens, verliert dann aber das Bewusstsein. Zahlreiche Passanten sehen diese Szene. Sie sehen, wie der Kinderwagen durch die Luft fliegt. Sie hören den Aufprall der Körper auf dem Auto, das Aufheulen des Motors. Und sie hören die Schreie der Mutter, die neben ihrem toten Kind und ihrem Mann zu Boden sinkt. Mein Baby, schreit sie immer wieder. Zeugen werden später sagen, dass sie noch nie im Leben eine Frau so haben schreien hören. Die Gynäkologin, die ihre Praxis am Hauptmarkt hat, kümmert sich zuallererst eben um dieses Baby. Sie versucht, das kleine Mädchen wiederzubeleben. Und es gibt irgendwelche Menschen, die das filmen und später in den sozialen Netzwerken teilen. Also generell sind sehr, sehr viele Videos, die Menschen gemacht haben, aus diesen ersten Minuten später ja online aufgetaucht. Und da muss ich wirklich sagen, das verstehe ich absolut gar nicht. Wie kann man in dieser Situation, die Gynäkologin schafft es nicht, das Baby zu reanimieren. Auch die wenig später eintreffenden Rettungskräfte geben noch einmal alles, jedoch vergeblich. Auch der 45-jährige Vater des Kindes verstirbt noch am Tatort. Die Mutter und der anderthalbjährige Sohn wurden ebenfalls verletzt. Sie schweben allerdings nicht in Lebensgefahr. Die psychischen Verletzungen sind deutlich schlimmer. Sie werden erstmal ins Krankenhaus gebracht. Und ich habe jetzt ein paar Augenzeugenberichte, um diese Situation etwas näher zu bringen. Ich muss sagen, dass ich sehr viel in meiner Recherche mich bezogen habe auf den Trierer Volksfreund. Das ist eine Online-Zeitung. Ich weiß nicht, ob die auch eine Printversion haben, aber jedenfalls die Lokalzeitung vor Ort, die sehr, sehr, sehr viel berichtet hat. Und aus den Artikeln habe ich sehr viele Informationen bekommen. Und diese Augenzeugenberichte stammen aus ganz verschiedenen Artikeln zu der Amokfahrt. Und die möchte ich euch jetzt einfach einmal kurz aus quasi verschiedenen Perspektiven einmal schildern. Der Mama hält Therese E., die ist 42, und sie erzählt, ich war mit meiner Mutter, meiner Tante und einer guten Bekannten in der Mittagspause in der Innenstadt unterwegs. Wir waren gerade vor dem neuen Woolworth am Pranger, da hörten wir plötzlich aus der Palaststraße Schreie und einen Riesenknall. Und dann kam schon das Auto angerast. Ich konnte meine Mutter noch gerade so zwischen die Warenkörbe vor Woolworth schubsen, dann streifte mich das Auto an der Ferse. Der Wagen war wahnsinnig schnell und fuhr zickzack, so als wolle er alles erwischen, was möglich ist. Wir sahen, wie das Auto gegen eine junge Frau prallte, die dann durch die Luft flog. Vom Einrichtungsladendepot mehrere Meter weit bis zur Drogerie Müller. Es war schrecklich. Auch andere Leute, die erwischt wurden, flogen wie Puppen durch die Gegend. Am Hauptmarkt lag ein umgestürzter Kinderwagen, daneben ein Mann und ein Baby. Das sind Bilder, die ich nie wieder vergessen werde. Dann haben wir Eugen R., der ist Verkäufer in einem Bekleidungsgeschäft am Hauptmarkt. Er berichtet, es war wie im Krieg. Ich bin durch Blut gelaufen. Am Hauptmarkt habe ich einem etwa 12-jährigen Mädchen geholfen. Sie stand da und hat gezittert. Ich habe sie zugedeckt. Dann habe ich den umgeworfenen Kinderwagen gesehen und eine Decke daneben. 10 bis 15 Meter weiter lag ein weiterer Mensch auf dem Boden. Zugedeckt. Er war tot. Ein Polizist hat gefragt, ob er eine Decke haben könne, weil man seine Hand noch sah. Dann ist da Rainer M., der wohnt seit mehreren Jahren oder Jahrzehnten am Hauptmarkt und der war gerade selbst draußen unterwegs, kam aber gerade wieder nach Hause, hat sich die Hände gewaschen und in dem Moment ging es draußen los mit dem Lärm und den Schreien. Rainer lief dann nach unten, aber die Polizei schickte ihn sofort wieder rein. 3 Minuten davor ist er selbst noch an dieser Strecke langgelaufen.
Ja, und ich glaube, das ist so ein Aspekt in vielen solcher Fälle, dass man sich, glaube ich, ganz oft fragt, was wäre, wenn ich nur einen Moment irgendwo später gekommen wäre, früher hingekommen wäre, was ist, wenn ich jetzt den Weg genommen hätte statt den. Und ich habe tatsächlich auch nach dem Magdeburg-Vorfall auf Social Media diverse Videos von Leuten gesehen, die eben tatsächlich auf diesem Weihnachtsmarkt waren und gesagt haben, sie haben das alles mehr oder minder live mitbekommen, aber sie waren jetzt nicht physisch beteiligt. Und da wurde jedes Mal diese Frage gestellt, was wäre, wenn ich jetzt doch irgendwie noch an dem Stand länger stehen geblieben wäre? Was hätte dann alles passieren können? Und ich glaube, das sind so ganz menschliche Fragen, die sich wahrscheinlich jeder in so einem Moment stellt, aber auch sehr herzzerreißend auf jeden Fall, weil ich glaube, dass das sehr viel Last auch mit sich bringt.
Ja, auf jeden Fall. Ja, man muss halt sagen, dass es letztendlich ja Zufall ist, wen es getroffen hat. Also klar, man kann natürlich auch an Schicksal glauben, aber das tue ich persönlich jetzt nicht. Das bleibt jedem selbst überlassen. Und die Menschen, die eben nicht davon betroffen waren, weil sie an dem Tag, wie zum Beispiel eine Hörerin von uns, eigentlich in die Stadt wollte, aber dann doch nicht losgefahren ist, weil dann erst noch was gebastelt werden musste mit dem Kind, da kann man sich natürlich schon denken, dass man einen Schutzengel hatte oder einfach von Glück sprechen, dass man nicht in der Stadt war. Aber die Personen, über die wir jetzt sprechen, die waren halt da. Und es gibt dann auch noch Ali J., der arbeitet in einer Imbissbude an der Simeonstraße. In dem Moment rast dann das Auto vorbei mit 80 km/h. Und es gibt ein Überwachungsvideo auch aus dieser Imbissbude. Also man sieht, dass das Auto vorbeirast und man sieht, dass Ali J., ohne lang nachzudenken, über diese Theke springt und dem Auto hinterher guckt. Und er sieht dann noch, wie der Wagen eine Frau erfasst und sie durch die Luft fliegt. Und er rennt auf sie zu, will ihr helfen, bemerkt dann aber, dass sie schon tot ist. Er deckt ihr Gesicht mit seinem T-Shirt zu, um anderen Passanten und vor allem Kindern diesen Anblick zu ersparen. Und dann versucht er, anderen Menschen zu helfen. Der Oberbürgermeister ist ja, wie gesagt, auch ziemlich schnell vor Ort und er erzählt Folgendes. Mein erstes Bild war, dass mir Polizisten mit Maschinenpistolen gesagt haben, Herr Oberbürgermeister, wir müssen Sie jetzt erstmal beschützen. Wir wissen nicht, ob es noch weitere Täter gibt. Da ist mir bewusst geworden, dass es vielleicht doch keine gute Idee war, dorthin zu fahren, aber ich wollte helfen. Er schildert außerdem, dass er den Notarzt gesehen hat, der versucht hat, das 9 Wochen alte Baby zu retten. Er sagt, er hat abgedeckte Körper gesehen und schwer verletzte Menschen, die in der Brotstraße links und rechts lagen. Es war so furchtbar still. Niemand hat geschrien. Man hat nur noch die Martinshörner gehört. Es lagen kaputte Teddybären mit Nikolausmützen auf den Straßen, die in den Ständen vor den Geschäften saßen, bevor sie der Täter umgefahren hat. Und ein paar Meter weiter lag wieder eine Leiche. Und auch für die Polizisten bietet sich ein schlimmes Bild. Es hat ausgesehen wie im Krieg, sagt einer von ihnen. An vielen Stellen hätten Menschen auf dem Boden gelegen, die Auslagen der Geschäfte seien verstreut in der Fußgängerzone gewesen. Es war ein schreckliches Bild. Eine Kollegin von diesem Polizisten sagt, die Leute kamen auf uns zugelaufen und haben um Hilfe geschrien. Überall hätten Menschen gelegen, teilweise seien sie wiederbelebt worden. Ich muss sagen, bei diesen ganzen Augenzeugenberichten, die ich gelesen habe, und das sind natürlich noch deutlich mehr, ich habe jetzt ein paar davon rausgesucht, da habe ich halt wirklich immer wieder angefangen zu weinen, weil ich es so schlimm fand und man sich das schon recht gut vorstellen kann, aber vor allem halt diese Mutter, wie sie am Schreien ist. Boah, also mir ist es einfach nur so runtergelaufen.
Ja, also ich glaube, du hast auch gesehen, ich habe das ein oder andere Tränchen hier wegdrücken müssen. Ich glaube, das, was den Menschen an diesem Tag passiert ist, das fühlt sich halt für viele Leute auch trotzdem nochmal total surreal an. Und je mehr Leute darüber berichten, desto besser können sie vielleicht damit umgehen. Auch wenn das für uns natürlich jetzt erstmal mega schmerzhaft ist, sich das alles anzuhören. Aber genau das ist eben passiert.
Die vorläufige Bilanz dieses furchtbaren Tages. 5 Tote und 24 Verletzte. Einige von ihnen schweben in Lebensgefahr. Manche können das Krankenhaus nach kurzem wieder verlassen. Der 45-jährige Zahnarzt und sein Baby waren nicht die einzigen Todesopfer der Tat. Es gab außerdem noch eine 52-jährige Berufsschullehrerin, die fuhr gerade mit ihrem Fahrrad durch die Fußgängerzone und auch sie hatte keine Chance mehr, dem SUV auszuweichen. Sie war ebenfalls sofort tot. Dann ist da noch Uli H. Sie ist zu der Zeit mit ihrem Mann Jupp in der City unterwegs und die beiden machen immer alles gemeinsam und vor allem gehen sie auch gerne mal in die Stadt, einen Kaffee trinken und ein bisschen bummeln. Uli wird von dem Auto erfasst und auf den Boden vor dem Nordseestand geschleudert. Die 72-Jährige stirbt wenige Augenblicke später. Ihr Mann Jupp wird lebensgefährlich verletzt und später ins Krankenhaus gebracht. Und zuletzt trifft es Katja, eine 25-jährige Jurastudentin. Ein junger Mann läuft nur wenige Meter neben ihr und beschreibt später, wie sie plötzlich von dem Auto erfasst wurde und mehrere Meter weiter geschleudert wurde. Auch Katja hatte keine Chance. Es dauert nur 25 Minuten, bis die Rettungskräfte alle Verletzten aus der Fußgängerzone in die beiden Krankenhäuser in Trier gebracht haben. Zum Glück sind die beiden auch ganz in der Nähe, sodass der Transport jeweils nur wenige Minuten dauert. Ein Patient wird auch mit einem Rettungshubschrauber in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht. Die Nachbarstaaten Luxemburg und Frankreich hatten innerhalb kürzester Zeit medizinische Hilfe angeboten. An diesem Einsatz waren insgesamt rund 850 Einsatzkräfte beteiligt. Dazu zählen natürlich Polizei und Rettungsdienst sowie die Feuerwehr, aber auch das THW, die Hubschrauberbesatzung, der Katastrophenschutz sowie mehrere Notfallseelsorger. Alle haben Hand in Hand gearbeitet, auch die Zusammenarbeit mit den Krankenhäusern klappte problemlos. Dort hatte ein Mitarbeiter des Mutterhausklinikums, also das eine heißt Mutterhaus, das andere heißt Brüderkrankenhaus. Jedenfalls der Mitarbeiter hatte unmittelbar nach Beginn der Amokfahrt in seinem Krankenhaus da angerufen, sodass das Krisenteam dieses Krankenhauses sofort sich einrichten konnte und sich auf diese Großlage vorbereiten konnte. 2 Ärzte von da sind sogar mit Notfalltaschen zu Fuß losgegangen, um sich vor Ort um die Verletzten zu kümmern. Anstehende Operationen wurden abgesagt, die OP-Säle wurden eben für Notfälle geräumt und zusätzliche Schockraumteams wurden zusammengestellt. So standen in kürzester Zeit rund 40 Personen zur medizinischen Versorgung der Patienten bereit. In Trier ist es, als würde die Zeit stillstehen. Niemand kann fassen, dass so etwas in dieser kleinen und beschaulichen Stadt passieren kann. Woanders, ja, in den richtigen Großstädten. Aber hier, damit hat niemand gerechnet. Der Schock sitzt tief, die Betroffenheit ist deutlich spürbar. Noch an diesem Abend findet im Trierer Dom ein Trauergottesdienst statt, an dem 150 Menschen teilnehmen. Ausnahmsweise wird dazu die Helenenglocke geläutet. Das ist die größte und schwerste Glocke im Domgeläut und sie klingt besonders tief. Normalerweise erklingt sie nur dann, wenn Angehörige des Domkapitels verstorben sind. Deshalb wird sie auch Totenglocke genannt und an diesem Abend läutet sie auch für die Verstorbenen der Amokfahrt. Sobald der Hauptmarkt wieder freigegeben ist, legen zahlreiche Menschen dort Blumen, Kerzen, Stofftiere, Fotos und Briefe ab. Menschen bleiben dort stehen, halten inne, schütteln fassungslos den Kopf. Viele weinen. Eine große Insel dieser Trauergaben befindet sich am Marktkreuz, eben auf dem Hauptmarkt, doch auch an verschiedenen anderen Stellen sind Kerzen und Bilder zu finden. Nämlich da, wo Menschen ums Leben kamen. Auch vor der Porta Nigra, dem Endpunkt der Höllenfahrt, entsteht ein riesiges Kerzenmeer. Das Denkmal wird zum zentralen Gedenkort. In den Tagen nach der Tat versammeln sich hier immer wieder zahlreiche Menschen, die gemeinsam den Opfern gedenken oder Blumen niederlegen. Die Solidarität in der Region ist enorm groß. Innerhalb kürzester Zeit kommen große Summen an Spendengeldern zusammen. Ein Teil dieses Geldes ist schon jetzt für eine Skulptur in Erinnerung an die Opfer gedacht, doch der Großteil soll den Hinterbliebenen und den Verletzten zukommen. Innerhalb einer Woche kommen so schon rund 550.000 Euro zusammen. In den Tagen nach der Tat stellt ein Polizeiteam sich mit einem großen Wagen auf den Hauptmarkt, als Anlaufstelle für die Bürger. Außerdem gehen Notfallseelsorger durch die Geschäfte, verteilen Flyer und weisen auf Hilfsangebote hin. Bei vielen Menschen, die sich in den Geschäften aufgehalten haben, wird erst Stunden nach den schrecklichen Ereignissen deutlich, dass sie, auch wenn sie körperlich unversehrt sind, trotzdem ein Opfer der Tat geworden sind. Die psychischen Folgen, die die Geschehnisse mit sich bringen, sind nicht zu verkennen. Hunderte Menschen sind traumatisiert von den Bildern, die sie gesehen und den Geräuschen, die sie gehört haben. Bei einigen von ihnen zeigen sich mit der Zeit Symptome eines posttraumatischen Belastungssyndroms. Einigen ist Angst im Alltag ein ständiger Begleiter. Geräusche wie aufbrausende Motoren oder Sirenengeheul sorgen bei manchen für Panikreaktionen. Notfallseelsorger, Gesprächsrunden und in manchen Fällen auch Therapeuten helfen bei der Aufarbeitung des Erlebten. Bei dem festgenommenen Fahrer des SUVs handelt es sich um den 51-jährigen Bernd W. aus Trier. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte er einen Promillewert von 1,4. Erst nach der Festnahme und den ersten Ermittlungen kann wirklich Entwarnung gegeben werden. Der Täter hatte keinerlei Verbindung zu terroristischen Organisationen oder hatte jetzt irgendwelche politischen Motive für die Tat. Also stattdessen ist es eher so, dass man gar nicht richtig weiß, warum er es eigentlich gemacht hat. In seinem Auto hat man zwar Patronenhülsen gefunden, jedoch keine Schusswaffe. In den ersten Vernehmungen zeigt sich Bernd W. relativ redselig. Dabei redet er zum Teil wirres Zeug und gibt unzusammenhängende Antworten. Bei den Ermittlern macht sich der Verdacht breit, dass der 51-Jährige psychische Probleme hat. In seinen bisherigen Vernehmungen hat der Beschuldigte wechselnde und in Teilen nicht nachvollziehbare oder widersprüchliche Angaben gemacht, aus denen sich derzeit weder ein nachvollziehbares Motiv für die Tat noch Einzelheiten zum Tathergang herleiten lassen, gibt die Polizei nach den ersten Vernehmungen bekannt. Bernd W. hat jahrelang in einer Elektronikfirma gearbeitet, er hatte seinen Job jedoch einige Monate vorher gekündigt. Ebenso auch seine Wohnung. In der Zeit danach hat er häufig bei Bekannten geschlafen oder auch mal in seinem Auto. Bernd W. ist ledig, hat keine Kinder und ist in seinem Umfeld zuletzt vermehrt durch wahnhafte Gedanken aufgefallen. So erzählte er jedem, der es hören wollte, dass er als Kind Versuchskaninchen in einem illegalen Experiment war, für das ihm radioaktive Substanzen gespritzt wurden. Dafür stehe ihm als Entschädigung ein hoher Geldbetrag, nämlich eine 500.000 Euro zu, der jedoch von einem Notar verwahrt wäre und der würde ihm das Geld nicht aushändigen. Über diesen Notar hatte Bernd W. sich zuletzt immer wieder beschwert. Die Mutter von Bernd W. ist 10 Jahre zuvor verstorben, seitdem gab es wohl so Erbschaftsstreitigkeiten mit seiner Schwester oder zumindest hat er seinen Bekannten davon erzählt, dass es so sei. Und bei Facebook machte er seinem Ärger über verschiedene Behörden immer wieder Luft. Er schrieb über das Amtsgericht, super Irrenhaus lassen Dokumente und Grundbuchbriefe verschwinden, tauschen Erbscheine. Und über die Kripo schreibt er: Letzte Einrichtung Deutschlands, helfen nicht, wenn nötig und wissen schon Bescheid, wer tot sein soll, wenn sie einen Tatort betreten. Selbst wenn die Polizei einen zu ihnen schickt, bewegen sie sich nicht, frei nach dem Motto: Lang lebe der Kaiser, König. Der Prozess gegen Bernd W. beginnt 9 Monate später am Landgericht Trier. Insgesamt gibt es 15 Nebenkläger, darunter sind die Angehörigen der Todesopfer, aber auch einige Verletzte. Unter ihnen ist Wolfgang H., der seine Schwester Uli verloren hat. Aber auch die Familie von Katja, der 25-jährigen Studentin, ist dort vertreten. In einem Zeitungsinterview berichten sie von ihrer Trauer. Die Schwester, Tanja, sagt: Katja war für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Wir haben immer alles zusammen gemacht. Wir waren die besten Schwestern, die es gab. Einfach auch beste Freunde. Katjas Mutter sagt, dass sie seitdem jeden Tag 10 bis 14 Kilometer mit Freundinnen laufen gehe, um ihren Verlust zu verarbeiten. Wenn sie aber ein Auto sehe, das dem des Täters ähnlich sei, dann hat sie sofort vor Augen, wie ihre Tochter überfahren wird. In zahlreichen Augenzeugenberichten wird das Ausmaß des Leids deutlich, das Bernd W. angerichtet haben soll. Viele Menschen, die bei der Tat verletzt wurden oder sogar nur zusehen mussten, leiden heute noch an den körperlichen und psychischen Folgen. Darunter ist eine 47-Jährige. Sie sah den Wagen auf sich zurasen und konnte noch zur Seite springen, trotzdem wurde sie an der Tasche erwischt und stürzte zu Boden, wobei sie sich das Becken, den Kopf und die Schulter prellte. Nur wenige Meter weiter sieht sie einen schwerverletzten Mann liegen. 1,5 Jahre nach der Tat hat sie immer noch gelegentlich Schmerzen in der Hüfte. Schlimmer sind aber noch die psychischen Folgen. Als wenige Zeit vor ihrer Aussage vor Gericht neben ihr ein Auto plötzlich beschleunigte, bekam sie Panik und rannte weg. Eine 70-Jährige hat der Täter mit dem Fahrzeug am Fuß erwischt. Auch wenn sie wieder vollständig genesen ist, gehe sie nur noch ungern in die City und nur dann, wenn es sich nicht vermeiden ließe. Und dann drücke sie sich aus Angst ganz nah an den Häuserwänden vorbei. Nachts werde sie häufig von Albträumen geplagt und wache schreiend auf. Im Prozess sagen außerdem mehrere Bekannte von Bernd W. aus, um die Hintergründe eben weiter aufzuklären. Man hat über ihn noch nicht so viel erfahren. So hatte er zum Beispiel eine ältere Nachbarin, die sich seiner angenommen hatte und bei der er nach der Kündigung seiner Wohnung für eine Weile lebte. Es wird deutlich, dass Bernd W. alkoholabhängig ist. Ohne Alkohol ging bei dem gar nichts, sagt die Freundin. Am Tattag begann er bereits um 11 Uhr zu trinken. Über Bernd W.'s Werdegang ist jetzt nicht so viel bekannt. Er unterhielt offenbar 25 Jahre lang eine intakte Beziehung zu einer Frau, aber die existierte jetzt nicht mehr zu dem Zeitpunkt der Tat. Und zu seiner Familie hat er keinen guten Kontakt mehr. Die Mutter ist ja wie gesagt vor einigen Jahren verstorben und mit der Schwester ging es auch irgendwann auseinander. Die wahnhaften Gedanken scheinen sich bei ihm in den Jahren vor der Tat noch verstärkt zu haben. Er fühlte sich zunehmend verfolgt, unter anderem glaubte er, dass man ihn bei der Arbeit beobachten würde, weshalb er da schließlich auch gekündigt hat. Gleiches geschah dann später auch mit seiner Wohnung, also er hat die auch gekündigt, weil er sich da ja beobachtet, verfolgt gefühlt hat. Auch von seinem besten Freund fühlte er sich bespitzelt und er hat sich nach und nach einfach immer weiter zurückgezogen. Bernd W. hat sich sogar einige Jahre vorher sämtliche Zähne ziehen lassen, weil er vermutet oder geahnt hat, dass darin Peilsender versteckt wurden. Einen Freund hatte er mal gefragt, ob er ihm eine Pistole besorgen könne, und als dieser wissen wollte, wieso, sagte Bernd W., er wolle seine Schwester töten. Ein richtiges Motiv, abgesehen von den psychischen Problemen, lässt sich bei Bernd W. nicht erkennen. Zumindest äußert er sich nicht dazu. In seiner Vernehmung hatte er noch angegeben, dass er nicht wisse, was da mit ihm geschehen sei, aber es gibt Anzeichen, die dagegen sprechen, also die eher dafür sprechen, dass er da genau wusste, was er tat oder es zumindest vorher geplant hatte. So hat er nämlich am Tag der Tat sein gesamtes Geld vom Konto abgehoben. Er hat dieser bekannten Nachbarin, wie auch immer, den Wohnungsschlüssel zurückgegeben und ihr sein Auto versprochen, wenn er in den Knast kommt. Außerdem zahlte er kurz vorher seinem Chef Schulden zurück und machte sich am Tag vorher sein Lieblingsessen, Rouladen. In den Monaten vor der Tat fielen außerdem immer wieder Sätze wie: Ihr werdet noch von mir hören, wenn mir Trier weiter auf den Sack geht, ballere ich da durch und dann ist Feierabend. Und nur wenige Stunden vor der Tat sagte er: Jetzt knallt's, ich haue alle um. In der Nacht vor der Tat hatte er bei einem Freund auf dem Sofa geschlafen, aber ja, also die haben da halt auch gesoffen und er hat in der Wohnung ja irgendwie die Küche verwüstet, irgendwie abgerissen, wie auch immer, hat dann auf ein Regal sowie auf die Couch gepinkelt und daraufhin hat dieser bekannte Bernd W. halt rausgeschmissen, wo er dann geschlafen hat, wahrscheinlich im Auto, er war ja auf dem Papier obdachlos. Am Tag der Tat traf Bernd W. sich dann vormittags mit Freunden, von denen einer Geburtstag hatte. Und sie trafen sich, um das zu feiern, an einer Bushaltestelle, wo sie dann ab 11 Uhr gemeinsam Alkohol tranken. Um 13 Uhr verabschiedete sich der 51-Jährige und stieg in sein Auto. Kurz vor Beginn der schrecklichen Ereignisse in der Fußgängerzone machte er einen Zwischenstopp bei McDonald's, wo er sich zwei Burger bestellte. Einen davon fanden die Einsatzkräfte später noch angebissen im Fußraum des Beifahrersitzes. Die Polizei hat für diesen Fall eigens ein Programm entwickelt, in dem sie den Tatort so 360-Grad-mäßig darstellen können, so ein bisschen ähnlich wie bei Google Street View. Und das wird eben im Prozess gezeigt, damit die Strafkammer sich davon so einen besseren Überblick verschaffen kann. Es ist ja ein sehr, sehr großer Tatort von 800 Metern Länge und es gibt auch sehr viele Opfer. Und deswegen war es wichtig, das darzustellen, wo was passiert ist. Und in diesem Programm, in dieser Übersicht, sind quasi an den Orten, wo es passiert ist, die einzelnen Aussagen, Vorfälle verlinkt. Und dann konnte man da noch irgendwie draufklicken. Da sind auch alle Videos verlinkt, die der Polizei zur Verfügung standen, was eben unter anderem diese Videos vom Hauptmarkt waren, aber auch Videos von Überwachungskameras und so weiter.
Frage, weißt du was darüber, ob es Konsequenzen für einige der Leute gab, die dann am Tatort gefilmt haben? Denn das steht ja mittlerweile unter Strafe. Du darfst ja nicht, wenn irgendwo Unfälle oder sonstige Sachen passieren, das darfst du nicht filmen.
Also ich denke nicht, dass diese Personen eine Strafe bekommen haben, denn ganz offensichtlich, wenn du direkt nach der Tat das filmst, warst du auch selber dabei. Das heißt, du wirst selbst auch unter Schock stehen. Ich glaube nicht, dass das jetzt großartig geahndet wurde. Nichtsdestotrotz ist es halt das eine, also auch schon das zu filmen, ist halt eine weirde Reaktion, aber okay, du stehst unter Schock. Komisch, was man da vielleicht macht, aber das zu veröffentlichen, auch schwierig.
Also in dem Bußgeldkatalog hier steht, ich glaube, da geht es vor allem um Leute, die auf Autobahnen, wenn Unfälle passiert sind, gaffen, die dann Fotos und Videos machen von den Verletzten, von dem Unfallort oder auch eben von den Einsatzkräften. Und dadurch natürlich häufig auch die Arbeit von den Einsatzkräften behindern.
Oder auch den Verkehr.
Und den Verkehr, die ganze Situation einfach unnötig gefährlicher machen. Und das bloße Gaffen alleine, ohne das schon zu filmen, kann mit einem Bußgeld von 20 bis 1000 Euro geahndet werden.
Ach krass.
Die Behinderung der Rettungskräfte durch Befahren des Seitenstreifens, zum Beispiel der Autobahn, 75 Euro und ein Punkt. Also es sind halt dann verschiedene Sachen. Unterlassene Hilfeleistung, das ist, denke ich mal, in so einem Fall vielleicht auch relevant, ist keine Ordnungswidrigkeit mehr natürlich, sondern eine Straftat und kann mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder auch einer größeren Geldstrafe geahndet werden. Das Fotografieren und Filmen von einem Unfall ist ebenso eine Straftat und kann mit bis zu 2 Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden oder auch eben einer Geldstrafe. Seit dem 01.01.2021 steht auch das Filmen von Unfalltoten tatsächlich auf dieser Liste extra nochmal. Und ich glaube, das sagt schon alles über Menschen aus, dass es einen Bußgeldkatalog geben muss, der sowas nochmal genau kategorisiert. Also mal abgesehen davon, dass das ethisch, moralisch auf jeder Stufe einfach verwerflich ist. Leute, lasst es sein.
Ja, das Problem, was ich da vor allem halt auch sehe, ist, dass alle Menschen, die diese Videos sehen, die nicht selbst bei der Tat dabei waren, auch auf eine gewisse Art und Weise traumatisiert werden.
Ja.
Weil das sind so, also müssen so schlimme Bilder sein. Ja. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ob ich, um das besser schildern zu können, gucke, ob ich es finde, aber dann dachte ich mir, nee, ganz ehrlich, selbst wenn ich es finde, ich will es nicht sehen. Ich will vor allem diese Szene mit der Mutter und dem Säugling nicht sehen, weil es hat mir gereicht, das zu lesen.
Ja, und ich musste auch sofort bei deinen Schilderungen daran denken, was du das letzte Mal gesagt hast, als du im Gericht warst. Ja. Weil an dem einen Tag, als wir uns aufgeteilt hatten, saß du in dem Prozess, wo eben auch ein Video gezeigt wurde von einer Explosion. Und
Und das war nur auditiv quasi. Also es war ein
Überwachungsvideo.
Man hat nichts gesehen.
Achso, man hat gar nichts gesehen.
Nein, nein, das war das Überwachungsvideo von einem Autohaus. Mhm. Und du hast nur die Tonspur, die war relevant.
Ja, okay.
Weil das etwas weiter passiert ist.
Also das alleine zu hören, das hat dir ja schon gereicht für diesen Tag.
Das hat mir absolut gereicht. Und ja, da sprechen wir dann in meiner nächsten Menschenmonster-Folge in 2 Wochen drüber.
Ich bin so gespannt, ja.
Ja. Ja, also eben zurück zu diesem Programm, zurück zum Gerichtsprozess. Diese Videos werden dementsprechend auch im Prozess abgespielt und viele Nebenkläger verlassen da den Raum, was ich auch sehr gut verstehen kann. Und die Zuschauer, die sich das angucken, viele von denen fangen an zu weinen, was ich auch sehr gut verstehen kann. Eine große Rolle spielt in diesem Prozess natürlich das Gutachten des psychiatrischen Sachverständigen, und der Experte diagnostiziert bei Bernd W. eine paranoide Schizophrenie, unter der der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat eben gelitten hat. Daher sei er als vermindert schuldfähig, aber nicht gänzlich schuldunfähig einzustufen. Dieser Prozess dauert 41 Verhandlungstage. Am Ende wird Bernd W. wegen 5-fachen Mordes und 18-fachen versuchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die besondere Schwere der Schuld wird verhängt und aufgrund der verminderten Schuldfähigkeit wird die Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet. Der BGH hebt dieses Urteil allerdings wieder auf, zumindest zum Teil, denn die Bundesrichter aus Karlsruhe haben an dem festgestellten Tatablauf jetzt nichts auszusetzen. Also das, was rekonstruiert wurde, wie es war von der Tat, das bleibt. Aber sie bemängeln, dass nicht eingehend genug geprüft wurde, wie sich der Alkoholkonsum auf die Steuerungsfähigkeit von Bernd W. ausgewirkt hat und wie dieser sich möglicherweise noch auf die paranoide Schizophrenie ausgewirkt haben könnte. Deshalb soll es einen weiteren Prozess vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts Trier geben, in der es eben hauptsächlich um diese Frage geht. Es müssen also nochmal einige Zeugen aussagen. Allerdings handelt es sich hauptsächlich um die Bekannten von Bernd W., die vor der Tat mit ihm zu tun hatten, und die Polizisten, die nach der Tat mit ihm zu tun hatten. Die Augenzeugen müssen jetzt nicht nochmal erscheinen. Übrigens hatte man sich im ersten Prozess darauf geeinigt, dass die Mutter des Säuglings und Frau des verstorbenen Zahnarztes, die natürlich eine Augenzeugin ist, dass sie nicht aussagen muss. Bevor dieser Prozess beginnt, passieren aber nochmal 2 Sachen. Wir erinnern uns ja an Jupp, den Ehemann von Uli, und der hat nach der Tat einen ziemlich langen Genesungsweg vor sich. Die Familie wartet auch extra mehrere Monate, bis er aus der Reha entlassen wird, um Uli begraben zu können. Und wenige Wochen danach stirbt Jupp dann. Also er stirbt an einer Lungenentzündung. Es ist offiziell eben nicht eine direkte Folge der Tat. Er zählt nicht als Todesopfer der Amokfahrt. Nichtsdestotrotz ist es halt furchtbar. Und das Einzige, was man eben dazu vielleicht sagen kann, ist, dass die beiden jetzt eben wieder zusammen im Himmel sind und wieder alles zusammen machen können. Und wir sind ja eingestiegen mit Alois S., dem pensionierten Polizisten, der ja auch getroffen wurde, bewusstlos wurde, und er liegt tatsächlich 2 Monate lang im Koma. Seine Frau Anne war an dem Tag der Amokfahrt bei der Arbeit. Da hat sich natürlich diese Nachricht über die Tat auch schnell verbreitet. Und sie erinnert sich, dass ihr Mann ja in die Stadt wollte. Sie versucht, ihn verzweifelt anzurufen, aber Alois ging nicht ans Telefon. Und irgendwann später erst kommt dann der Anruf von dem Krankenhaus. Man sagt ja an diesem Tag auch, dass sie erstmal nicht kommen braucht, weil ja in der Innenstadt halt Ausnahmezustand ist. Es ist alles gesperrt, man weiß immer noch nicht so genau, was ist los. Und dementsprechend dauert es auch etwas, bis sie zu ihrem Mann kann. Alois liegt auf der Intensivstation. Und als er dann irgendwann aus dem Koma wieder aufwacht, ist er nicht mehr derselbe. Der einst so unternehmungslustige, engagierte und fröhliche Mann kann sich nicht mehr an den Namen seiner Frau erinnern. Seine Sprache ist verwaschen, er ist zum Teil gelähmt und hat durch zahlreiche Knochenbrüche eine Schiefstellung des Beins. Er ist schwerstbehindert. Seine Frau Anne kümmert sich fortan zu Hause um ihren Mann. Sie organisiert ein Pflegebett und gibt sich Mühe, ihrem Alois so gerecht wie möglich zu werden. Doch es ist ein Kampf. Nicht nur mit der Krankenkasse, sondern auch mit ihren eigenen Emotionen. Eine Angehörige eines der Opfer der Tat sagt bei einem Treffen zu Anne, dass sie ja froh sein könne, dass ihr Mann noch lebt. Doch Annes Gefühle dazu sind komplex. Der Mann, den sie geheiratet hat, den Vater ihrer Kinder, den hat sie an jenem Tag im Dezember verloren. Trotzdem kümmert sie sich aufopferungsvoll um Alois. Trauern kann sie nicht, denn es stimmt ja, er lebt noch, aber nichts ist mehr wie zuvor. und die häusliche Pflege verlangt ihr alles ab. Als es gerade scheint, dass es mit ihrem Mann etwas bergauf geht, erleidet der ehemalige Polizist auch noch einen Schlaganfall. Danach wird er immer wieder aggressiv, wenn er merkt, wie wenig er noch selbstständig machen kann. Für Anne ist er irgendwann nicht mehr handelbar und sie kümmert sich um einen Platz in einem Pflegeheim, auch wenn sie das nur schwer übers Herz bringt. Alois stirbt an den Folgen der Tat am 27. Februar 2024 im Alter von 66 Jahren. Er ist damit das 6. Opfer der Amokfahrt. Einen Tag später, am 28. Februar, beginnt der neue Prozess gegen Bernd W. Es geht damit nun um 6-fachen statt 5-fachen Mord. Im 2. Prozess gibt es eine kleine Änderung. Es durften diese Videos, die von den ersten Vernehmungen gemacht wurden, im 1. Prozess nicht gezeigt werden. Die werden jetzt im 2. gezeigt. Bernd W. sagte darin, dass er sich nur noch bruchstückhaft an die Fahrt erinnern könne. Die Polizisten halten ihm dann ein Handy hin, um ihm Videos zu zeigen und seiner Erinnerung auf die Sprünge zu helfen. Das lehnt er aber vehement ab. Er sagt, das will er nicht sehen. Er gibt an, dass er niemanden gezielt ausgesucht habe, den er mit dem Fahrzeug erfasst hat. Und er sagt, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. Ich hasse mich selbst für den Scheiß, den ich gemacht habe. Ich weiß auch nicht, warum ich damit angefangen habe. Er wisse selber nicht, was ihn da geritten hat und aus welchem Anlass. Für die Leute, denen etwas zugestoßen ist, tut es mir leid, sagt er noch. Natürlich wird er auch gefragt, was ihn dazu bewogen hat, dann am Ende anzuhalten und auf die Polizisten zu warten. Denn ich stelle mir das ziemlich gruselig vor. Also als Polizist hätte ich wahnsinnige Sorge, diesen Mann, der da grinsend am Auto steht, festzunehmen, weil ich eher noch Angst hätte, dass der in seinem Auto jetzt eine Bombe hat oder so. Er sagt aber, dass er gar nicht gewartet hat, sondern dass er nur deshalb angehalten hat, weil er plötzlich unter Atemnot und starker Übelkeit gelitten habe. Bernd W. gibt an, dass er am Tag vor der Tat noch bei diesem Notar gewesen sei, der ihm das Geld vorenthalte, und der habe ihn erniedrigend behandelt. Außerdem sagt er, dass er Kinder habe, mindestens 2, und dass eine Tochter von diesem Notar aufgezogen wurde und dass der sie später auch geheiratet habe. Das stimmt aber nicht, der hat halt gar keine Kinder. Aber diesen erwähnten Notar, den gibt's wirklich. Und der Jurist gibt an, dass es eben auch stimmt, dass der Angeklagte am Tag vor der Tat bei ihm war, aber um sich zu erkundigen, wie er an bestimmte Dokumente kommen könne. Also möglicherweise ging es da um diese Erbschaftssache oder so, das ist jetzt nicht ganz klar. Jedenfalls nichts in irgendeine Richtung von, dass er irgendwie Geld für ihn aufbewahrt hat oder dass er Teil dieses Experiments war oder so. Und halt auch nichts von irgendeiner Tochter. In diesen wenigen Minuten, die dieses Gespräch auch nur angedauert hat, habe er jetzt auch nicht bemerkt, dass sein Mandant irgendwie unzufrieden sei oder sich falsch behandelt fühle. In diesem 2. Prozess erstattet ein anderer Psychiater sein Gutachten über Bernd W., aber in den wesentlichen Punkten kommt er zum selben Schluss. Der Experte erkennt in den 90er Jahren einen Knick im Lebenslauf des Angeklagten. Da habe er sich von seiner Freundin getrennt, den Kontakt zu seiner Schwester abgebrochen und sich sehr zurückgezogen. Im Laufe der Jahre sei im Angeklagten eine feindselige Haltung zur Gesellschaft aufgekommen. Auch am Ende des 2. Prozesses steht ein Schuldspruch wegen nun 6-fachen Mordes. Er gilt aufgrund seiner psychiatrischen Erkrankung sowie wegen des Alkoholkonsums als vermindert schuldfähig und eingeschränkt steuerungsfähig. Das Gericht ist sich aber sicher, dass Bernd W. die Tat dennoch ganz bewusst und gezielt beging und daher wird eben ein erneutes Urteil wegen 6-fachen Mordes jetzt verhängt sowie die Unterbringung im Maßregelvollzug angeordnet. Sollte er dort jemals rauskommen, weil seine psychiatrische Erkrankung therapiert wurde, müsste er noch seine lebenslange Haftstrafe absitzen. Gegen dieses Urteil wurde auch erneut Revision eingelegt, das ist auch noch nicht sehr lange her. Es ist daher bislang noch nicht rechtskräftig und dementsprechend müssen wir da zumindest noch abwarten, ob es jetzt dieses Mal rechtskräftig wird. In der Fußgängerzone von Trier wurden an den Orten, wo Menschen gestorben sind, so Bronzeplaketten in den Boden eingelassen, auf denen die Namen der Opfer eingraviert sind. Am 1. Dezember 2024 wurde, 4 Jahre nach der Tat, nun auch die Gedenkstätte eingeweiht. Ein Künstler hatte sie gebaut. Sie steht nun an der Christophstraße, in der Nähe des Ortes, wo die Polizisten den Täter festnehmen konnten. Es handelt sich um 6 jeweils 2,80 Meter hohe Stelen aus Bronze, die im Kreis angeordnet sind. Man kann so ins Innere dieses Kreises treten. Es gibt auch Aussparungen in diesen Stelen, wo man zum Beispiel eine Kerze reinstellen kann. Und außerdem soll da noch ein, so ein Ehren, Erinnerungen an Jupp auch dazukommen. Denn auch wenn er nicht offiziell zu den Todesopfern dieser Amokfahrt gehört, ist er, also sein Tod, ja, natürlich trotzdem damit verknüpft. In Trier gibt es inzwischen feste und versenkbare Poller, die die Fußgängerzone schützen sollen. Trier ist die älteste Stadt der Welt. Sie hat schon viel gesehen. Und auch wenn die Stadt natürlich irgendwann wieder nach vorne blicken muss, ist diese schreckliche Tat nun doch ein Teil ihrer Geschichte. Und bevor wir jetzt ganz zum Ende kommen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber ich habe bei Instagram einen Aufruf gestartet und gefragt, wer aus Trier kommt.
Ja.
Gefühlt hört uns ganz Trier oder alle unsere Hörer kommen aus Trier. Ich weiß es nicht, es hat mich so überrascht. Wir haben so viele Nachrichten bekommen. Und ich hatte da versucht, Menschen zu finden, die so ein bisschen eine eigene Geschichte mit dieser Tat verbinden. Habe jetzt letztendlich aber die Augenzeugenberichte, die wir eben vorhin gehört haben, verwendet. Es gab tatsächlich trotzdem sehr viele Leute, die irgendeinen persönlichen Bezug hatten zu dieser Tat. Zum Beispiel kannten sie eins der Opfer, jemand kannte den Täter, Menschen, die Bekannte haben, die eben verletzt wurden bei dieser Tat und so weiter. Und ich habe mich natürlich auch dafür interessiert, wie es ist für Menschen aus Trier. Irgendwie habe ich eine sehr große Sympathie mit dieser Stadt. Weiß ich nicht.
Ja, ich würde auch jetzt sehr gerne hin. Ein bisschen Bock hinzufahren, um die Leute alle einmal irgendwie in den Arm zu nehmen.
Ja, wirklich.
Consensual, though.
Ja. Und ich wollte halt wissen, wie ist generell das Lebensgefühl in Trier und wie hat es sich verändert nach dieser Tat? Und da habe ich jetzt zwei Nachrichten von Hörerinnen rausgesucht, die ich jetzt einmal gerne, also mit deren Einverständnis, die ich vorher eingeholt habe, vorlesen möchte, um vielleicht noch einmal so zum Abschluss so einen kleinen Overview zu kriegen.
Das finde ich sehr interessant.
Also, das sind jetzt auch nicht die vollständigen Nachrichten, sondern Teile der Nachricht. Und die eine Hörerin möchte nicht mit Namen genannt werden, aber sie schreibt, die Innenstadt ist auch nicht besonders groß und fast jeder Trierer geht da, wo das Ganze passiert ist, regelmäßig lang. Ich glaube, den meisten von uns ist danach der Gedanke gekommen, wenn das jetzt an einem anderen Tag oder einfach nur ein bisschen später gewesen wäre, dann hätte das auch jemand von meinen Liebsten sein können. Oder ich selbst. Das hat einen schon extrem betroffen gemacht und geschockt. Die Tat hat sich so sinnlos angefühlt und auch eher wütend gemacht, als dass man unbedingt Angst hatte, dass das Ganze nochmal passiert. Es gab ja auch nicht wirklich ein Motiv. Das hatte den Anschein, als ob da jemand einfach seinen eigenen Frust willkürlich an anderen auslässt. Im Endeffekt hätte ein anderes Motiv oder das Wissen, dass der Täter psychisch krank ist, für die Opfer und deren Angehörige vermutlich auch nichts geändert oder besser gemacht. So oder so, es war einfach nur furchtbar und traurig. Mittlerweile ist die Tat nicht mehr so allgegenwärtig, aber man denkt schon noch regelmäßig dran oder kommt immer mal wieder auf das Thema. Es hat auf jeden Fall auch seine Spuren hinterlassen. Die Fußgängerzone wurde mit Pollern gesichert und bei größeren Veranstaltungen gibt es jetzt deutlich mehr Polizeipräsenz und Sicherheitsvorkehrungen als vorher. Man lebt hier jetzt zwar nicht in Angst, aber man hat schon das Gefühl, dass allgemein ein anderes Bewusstsein dafür herrscht, dass man hier in Trier eben nicht sicher vor allem Schlechten ist. Und dann haben wir noch einmal die Nachricht von Nine. Sie schreibt, ich war an dem Tag selbst nicht in Trier, sondern zu Besuch bei meinen Eltern, wo ich natürlich aber die Nachricht sofort mitbekommen habe und mich am Handy mit Freunden ausgetauscht habe. Ich bin dann am nächsten Tag wieder nach Trier gefahren. Sogar der Kontrolleur im Zug hatte mich damals darauf angesprochen, als er auf meiner Fahrkarte gesehen hat, wohin ich fahre. Ich weiß, das sagt fast jeder, wenn sowas passiert, aber es war wirklich schockierend, weil man sowas in Trier eher nicht erwartet. Die Einwohner sagen immer, Trier ist ein Dorf und es fühlt sich wirklich so an. Die Stadt ist nicht so groß. Dass dann so eine Amokfahrt passiert, hat aus meiner Sicht auf jeden Fall große Betroffenheit ausgelöst. Es war aber zu dem Zeitpunkt irgendwie schwierig, sich darüber auszutauschen, weil ja Corona war und so vieles nur digital war. Ich habe damals noch studiert und eines der Opfer war eine Studentin, deshalb hat der damalige Uni-Präsident auch Mails rausgeschickt und ihr nochmal besonders gedacht. Aber es wäre sicher nochmal anders gewesen, wenn wir in Präsenz-Uni gehabt hätten. Danach hatte ich schon ein mulmiges Gefühl, durch die Fußgängerzone zu gehen. Mir erschien das davor total sicher, weil an der Stelle, an der man in die Fußgängerzone reinläuft, eigentlich gar keine Autos langfahren, nur Busse.
Danke dir und danke euch beiden. Und allen, die uns da auf die Story geantwortet haben, beziehungsweise dir geantwortet haben.
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe diese ganzen Emotionen, die ich bei der Recherche gespürt habe, nicht transportieren können. Ist aber vielleicht auch gar nicht so schlimm, weil...
Sonst hättest du hier, hätten wir dich auch gar nicht verstanden.
Ja.
Ja, also ich habe auf jeden Fall, glaube ich, bei zwei Dritteln des Falls krasse Gänsehaut und Pipi in den Augen gehabt. Es ist aber eher irgendwie wirklich nochmal was anderes, so wie du es am Anfang gesagt hast. Oder wie nochmal, als wenn es jetzt wirklich das ein Einzelschicksal ist, wo man nachvollziehen kann, warum sowas passiert ist. Und ich muss auch sagen, diese Umstände, nicht nur wie er die Tat begangen hat, sondern auch ja, vermeintlich warum und wie er dann gestoppt wurde. Ich finde, das beschreibt die erste Nachricht von der einen Hörerin ganz gut. Und zwar diese Wut. Also in mir ist jetzt auch schon ganz schön viel Wut auf ihn aufgekommen. Nicht nur wegen der Umstände, dass er eben diese Leute umgebracht hat, sondern auch, weil er so viele Leute in Angst und Schrecken versetzt hat. Darüber hinaus ist es aber wirklich so, dass ich schon das Gefühl habe, ja, da ist auf jeden Fall irgendwo psychisch bei ihm was im Argen. Also da ist nicht alles richtig und das hat ja dann auch das Gutachten bestätigt. Nichtsdestotrotz scheint er ja trotzdem auch so klar gewesen zu sein, viele Aspekte seines täglichen Lebens irgendwie zu managen und auch noch lange Zeit einem Job nachzugehen. Was ich mich da gefragt habe, haben die Freunde, haben die Bekannten, die Leute, die noch in seinem Leben sind, nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass das jetzt irgendwie gerade komplett bergab geht mit ihm?
Es hängt ein bisschen davon ab, wie man fragt. Einige haben eben gesagt, dass solche Äußerungen, wie zum Beispiel jetzt reicht's, ich baller da durch, wenn Dreh mir weiter auf den Sack geht, dass sie das schon eben registriert haben, aber dass sie das nicht ernst genommen haben.
Ja, das ist
nimmt man das irgendwie auch nicht ernst. Anderen Leuten ist das gar nicht aufgefallen, zum Beispiel Arbeitskollegen. Da hat er sich ganz, ganz normal verhalten. Und
ja, und das, finde ich, zeigt mir einmal mehr, dass er zumindest in der Lage war, sein Verhalten in gewisser Weise zu kontrollieren oder zumindest
ja, zumindest das zu verstecken, ja, dass er diese wahnhaften Gedanken hat. Und mir erschließt sich halt auch nicht, also ja, er hatte wahnhafte Gedanken, ganz offensichtlich, und vor allem eben paranoide Gedanken, aber die Transferleistung, dann unschuldige Passanten in der Innenstadt anzufahren, das hat ja damit nichts zu tun. Es ist ja nicht so, als hätte er Stimmen gehört, die gesagt haben, du musst die Leute jetzt überfahren oder jemand ist hinter dir her oder so, sondern das eine hat ja mit dem anderen gar nichts zu tun.
Das hat man ja auch häufiger in Fällen, wo Leute so eine paranoide Schizophrenie entwickelt haben oder eine Wahnvorstellung irgendwie akut haben, dass sie dann ihre Sorgen und auch diese Wahnvorstellungen auf eine Person oder auf eine Personengruppe irgendwie projizieren und nicht so breit gefächert. Das hat schon mehr terroristischen Charakter oder vielleicht auch einfach kompletter Lebensunwille von ihm, diese Wut auf sein eigenes Leben. Vielleicht war es wirklich einfach nur diese komplette Unzufriedenheit gepaart mit dieser paranoiden Schizophrenie und dass er irgendwann nicht mehr Realität von dem Wahn unterscheiden konnte und das so ein bisschen fließend ineinander übergegangen ist und dass sich diese Wut dann halt einfach immer mehr aufgebaut hat. Und auch wenn dieser Notar natürlich mit ganz anderen Sachen betraut war, als er das jetzt letztlich angegeben hat, scheint da ja irgendwie trotzdem so eine Überkreuzung von Wahn und Realität gewesen zu sein. Und deswegen, ja, ich glaube, es wäre schon irgendwie für viele Leute wahrscheinlich beruhigender gewesen, zu wissen, warum er das jetzt gemacht hat oder aus welcher Intention, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Geändert hätte es aber auch nichts.
Also natürlich hätte es am Ergebnis nichts geändert. Aber dass man es so gar nicht verstehen kann, macht es, glaube ich, schon schwieriger, einfach für das menschliche Gehirn zu verarbeiten. Auch für die Menschen, die davon betroffen waren. Also ich glaube, wenn man dafür einen Grund hätte, und sei es nur, er hat Stimmen gehört und die haben ihm gesagt, er soll die Leute jetzt anfahren. Also so gar keine Erklärung zu haben, stelle ich mir für die Verarbeitung eines solchen Erlebten ganz schwierig vor. Gut, ich meine, wir werden es nicht ändern. Es ist jetzt so, er wird da wohl nichts mehr zu sagen. Vielleicht kann er es sich auch wirklich nicht selber erklären, das mag ja sein. Aber ja, das ist ein Fall gewesen, der mir so nah gegangen ist wie, glaube ich, lange kein Fall mehr.
Ich muss sagen, das hat auf jeden Fall nochmal die Erinnerung an den Fall aus Münster hochgeholt. Ja, aber dadurch, dass ich damals, als das passiert ist, gar nicht in Münster war und auch lange Zeit danach nicht in Münster war, ist das halt irgendwie nicht so richtig extrem auf meinem Radar. Nichtsdestotrotz muss ich daran denken und das hat auf jeden Fall auch nochmal Emotionen hochgeholt, die du damals in dem Fall natürlich auch irgendwie rübergebracht hast.
Ich hoffe, ihr seht es mir nahe, dass ich den Fall jetzt auch so minimal genutzt habe, um so ein bisschen die rettungsdienstliche Seite davon zu präsentieren, weil ich das persönlich natürlich interessant finde, wie dann überhaupt das auch auf der Seite, aus der Perspektive läuft, wenn man eben so eine Großlage hat. Und das,
ich muss sagen,
das Wissen, das kann man ja einfach mal mit einbringen.
Als Otto-Normalverbraucher, der hoffentlich, toi toi toi, niemals in diese Situation kommt, wie heißt das, eine Mann-Situation durchstehen zu müssen, hoffentlich natürlich auch keiner von euch da draußen, bin ich nichtsdestotrotz froh, dass es Mann-Situationspläne gibt und dass auch Verlass darauf ist, dass wir hier in Deutschland so viel tolles, geschultes Personal haben, die in solchen Momenten, wo wir es dann nicht mehr können, den kühlen Kopf bewahren und versuchen, das Beste zu geben, um Leben zu retten. Also Wahnsinn. Hut ab an der Stelle. Ich glaube, das ist nicht nur eine körperliche, sondern auch eine mentale Leistung, die da von einem dann abgefordert wird. Ja, an der Stelle danke an alle, die das leisten.
Ja, guck mal, so lange haben wir jetzt doch gar nicht über den Fall gesprochen, obwohl ich deutlich mehr Text hatte als sonst. Das ist ja auch irgendwie immer schwer abzusehen. Aber möchtest du noch irgendwas abschließend dazu sagen?
Nee, ich glaube, ich bin einfach ein bisschen fassungslos, wütend und dennoch froh, dass er vor Gericht gebracht wurde. Also, dass es tatsächlich nicht so geendet ist, wie es häufig auch bei solchen Amokfahrten ist. Und zwar, dass die Leute dann eben auf der Flucht möglicherweise erschossen werden.
Ja, oder sich halt eben auch selbst das Leben nehmen. Das stimmt, das passiert ziemlich häufig. Und das fand ich auch in dem Fall sehr überraschend, dass er es nicht getan hat.
Also ich glaube, für viele Leute ist das eine Genugtuung, ihn vor Gericht zu sehen. Für andere Leute dürfte das andersrum auch eine Genugtuung gewesen sein. Aber so oder so, es sind 6, eigentlich 7 Personen an dieser Amokfahrt zugrunde gegangen. Diese Leute werden nie wieder kommen und die Leben von so vielen Leuten wurden so massiv beeinträchtigt und das kann man nicht irgendwie aufwiegen. Also
nee, ich muss halt auch sagen, gerade Anne, die Ehefrau von Alois, tat mir so leid, weil das ist unvorstellbar. Das ist ja wie wirklich ein Unfall in dem Sinne, dass jemand ganz plötzlich und unerwartet aus dem Leben gerissen wird, aber durch diese Behinderung, die damit dann eben einhergegangen ist, weil Alois eben nicht gestorben ist. Ich kann das halt so nach vorstellen, wie es, also ich möchte es mir nicht vorstellen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man in einer solchen Situation ist, dass die Emotionen damit verknüpft halt total schwierig sind und dass man sich auch schuldig fühlt, weil man eben das Gefühl hat, man hat einen Verlust, aber die Person lebt ja noch und das ist auch, häusliche Pflege haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn du deine Angehörigen selber pflegst, ist das wahnsinnig belastend und anstrengend, dann die ganze Papierseite mit der Krankenkasse und so weiter, die dann auch jetzt nicht dir mal eben sofort ein Pflegebett hinstellen und so. Also wirklich, diese Tat hat so viele Menschen beeinträchtigt und betroffen. Und es gab alleine 220 Zeugen in den ersten Tagen, die sich gemeldet haben. Das heißt, so viele Menschen haben diese Tat mitbekommen. Es waren ja Leute auch in den Geschäften, die Angestellten in den Geschäften, die das natürlich alles gesehen haben. Und ich kann nur hoffen, dass sowas nie wieder passiert. Was natürlich ein Wunschgedanke ist, das hat Magdeburg jetzt gezeigt, aber das wünscht man wirklich niemandem.
Ja, nichtsdestotrotz danke, dass du uns den Fall so detailliert und so facettenreich aufgearbeitet hast. Persönlich fand es sehr gut zu hören, dass es einen Manfplan gibt und ich hoffe auch ihr da draußen freut euch darüber, dass wir in Notsituationen nicht alleine gelassen werden. Ja, und ich glaube, damit bringen wir den heutigen Fall dann zum Ende.
Ja.
Wollen wir denn jetzt noch was zum Aufheitern hinterher schieben? Nee, ne?
Ich finde, das ist eine Folge, bei der es jetzt nicht so passt.
Ja, nee. Okay. Nee, sehe ich ein. Vielleicht, wenn ein paar von euch jetzt sagen, fuck, ich will jetzt nicht mit diesen negativen Emotionen rausgehen, dann hört euch sonst einfach nochmal das Ende von einer anderen Folge an.
Gute Idee.
Vielleicht eine der ersten 100 oder so. Ja, dann würde ich sagen, wer darüber hinaus Lust hat auf noch mehr True Crime, hört auch gerne in unseren anderen True Crime Podcast Kaltblütig die Spur der Killer rein. Da gibt es jeden Donnerstag einen neuen Fall und diese Woche auch im neuen Jahr die erste Folge wieder. Wir gehen in dem Fall zurück in die ehemalige DDR und sprechen über einen Fall, in dem ein kleines Mädchen verschwindet. Ja, Stefanie, danke dir für den Fall und euch da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, wir hören uns auch dieses Jahr jede Woche wieder.
Ja.
Aber wir fangen erstmal an und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja.
Bis dahin.
Tschüss. Menschen und Monster ist ein Podcast, produziert von Podimo. Hosts und Redaktion Maren Schüler und Stefanie Masuch. Audioschnitt und Postproduction Blend FM. Marketing Maybrit Döge. Executive Production Saskia Braun. Visuals und Cover Design Tim Schöll, Tim Kränke und Sarah Döbel.
Wir hoffen, dir hat die Folge gefallen. Bei Podimo findest du noch 300 weitere Fälle. Unter podimo.de/menschen-und-monster kannst du die Podimo-App 30 Tage kostenlos testen. Viel Spaß!